Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von The Big Apple Strudel. Mein heutiger Gast, Anni, hat zuerst an der Westküste gewohnt und wir unterhalten uns über die Unterschiede zu New York City. Außerdem erzählt sie von ihrem Alltag in der Upper East Side und wie schwierig es war, eine Wohnung zu finden. New York City hat eben doch einige Herausforderungen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Anni, schön, dass du hier bist. Willkommen im Podcast. Und das Lustige ist, alle, die es nicht sehen, wir haben beide Streifen an.
Unabgesprochen gehabt.
Also sind wir gleich schon mal synchron. Vielen Dank, dass du in den Podcast gekommen bist und hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja. Also die Anni kennt ihr sicherlich, hat einen großen Instagram-Account und zeigt ihr Leben in New York. Und da habe ich gedacht, die kann uns bestimmt einiges erzählen über die Stadt. Das Spannende finde ich ja jetzt, wir müssen ganz kurz ausholen, wie du nach Amerika gekommen bist, weil das ist etwas, was ich nicht wusste, dass das überhaupt möglich ist.
Mhm.
Genau, also Anni, wie lange bist du denn schon in den USA und wo warst du vorher?
Genau.
Von New York.
Also ich bin jetzt seit etwas über 4 Jahren in Amerika und bevor ich nach New York gezogen bin, war ich ursprünglich an der ganz anderen Seite von Amerika und zwar an der Westküste in San Francisco, Kalifornien.
Oh.
Da bin ich ursprünglich als allererstes hin.
Das ist eine tolle Stadt auch, finde ich.
Also, ja, also wirklich. Fehlt mir auch manchmal ein bisschen, muss ich sagen.
Verstehe ich.
Ja.
Und wie bist du denn überhaupt nach Amerika gekommen? Weil das ist was wirklich für Zuhörer, finde ich, das ist wirklich mal ein interessanter Weg, wie man mal eine Zeit lang in Amerika wohnen kann und arbeiten kann.
Auf jeden Fall, ja. Also ich bin damals hergekommen, ich hatte meinen Bachelor in der Tasche als Kindheitspädagogin und war dann quasi als Au-pair, aber im professionellen Sinne hier. Das heißt, ich durfte mit Kindern arbeiten, die zum Beispiel Special Needs haben. Ich durfte Therapien begleiten und dachte, erstens natürlich cool, mal Auslandserfahrung zu machen und zweitens ist aber auch schön, wieder zurück nach Deutschland zu kommen und dann natürlich die ganzen Insights mitzunehmen, die ich hier sammeln durfte in Therapien und allem Möglichen. Ja, nun bin ich halt nicht wieder zurückgekommen. Aber es war auf jeden Fall eine tolle Sache, weil ich war halt natürlich dann auch schon was älter als klassische Au-pairs. Das ist ja oftmals dann mit 19. Maybe 20. Ich war schon 26.
Das ist nämlich interessant, weil das nochmal so ein ganz anderer Einstiegsweg ist. Und der war aber im Prinzip wegen dieser Kindheitspädagogik,
genau.
Gell?
Kindheitspädagogik, ja. Also ich bin studierte Kindheitspädagogin eigentlich. Das ist im pädagogischen Bereich, im medizinischen Bereich und im therapeutischen Bereich. Also es gab zum Beispiel auch einige Speech Therapists, also Logopäden, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Kinderkrankenschwester. Kam jetzt gerade der amerikanische Akzent durch.
Ja, voll gut.
Kommen bestimmt auch noch einige Anglizismen heute. Aber also es gibt mehrere Bereiche, in denen man das machen kann. Da kann man sich auf jeden Fall informieren. Es war super einfacher Prozess damals. Und ich war dann mit dem J-1-Visa hier. Ich hätte theoretisch auch nochmal 6, 9 oder 12 Monate verlängern können, wenn ich wollte. Also insgesamt 2 Jahre.
Ah, super. Und da gibt es eine Altersgrenze, hattest du nämlich
gesagt.
Genau,
richtig. Und zwar darf man nicht älter sein als 27, wenn man das beantragt. Also ich habe es damals kurz nach meinem 26. Geburtstag beantragt und war dann 1, 2 Monate später tatsächlich schon unterwegs.
Wahnsinn. Voll schnell.
Ja.
Okay, aber das ist wirklich ein ganz interessanter Weg. Und was mich jetzt doch noch kurz auch interessieren würde, ist, was sind denn so, findest du, die Unterschiede? Okay, du warst jetzt auch ein bisschen für Special Kids, aber generell hast du irgendwie gesehen, dass es Unterschiede gibt zwischen Amerika und Deutschland, was so die Kindheitsbetreuung oder so die Erziehung oder was es so angeht? War das sehr anders?
Voll, ja. Wow. Also gerade hier, finde ich, in Amerika ist es ganz, ganz oft so, dass die Kinder eigentlich den ganzen Tag durchgeplant sind. Also erstmal kommt da Schule bzw. Kindergarten und Preschool, dann Kindergarten, dann Schule. Und die sind wirklich eigentlich den ganzen Tag durchgetaktet. Nach Schule kommt dann noch irgendwie was, Klavierstunde oder sie müssen zum Sportunterricht. Also eigentlich sind die Kinder von morgens bis abends, sie haben wirklich einen Vollzeitjob schon, wie es sich anfühlt für mich. Und das ist halt in Deutschland so wie ich es erfahren habe, nicht ganz so extrem. Das war auf jeden Fall ein großer Unterschied für mich. Und ich hatte damals 3 Kinder, auf die ich aufgepasst habe. Und dann muss ich ja gucken, dass die alle von A nach B gefahren werden nach der Schule auch noch. Vieles findet auch direkt in der Schule statt. Also es sind manchmal auch Institutionen, wo wirklich alles stattfindet dann. Und bei der Erziehung ist natürlich auch nochmal individuell von der Familie abhängig, aber oftmals finde ich es hier deutlich präsenter, was so digitale Medien angeht. Also Kinder haben oft ihre eigenen iPads, sehr jung schon. Oder TV ist viel normaler, finde ich. Vielleicht ist es aber auch einfach nur, dass ich sonst in deutschen Familien war, wo einfach mehr drauf geachtet wird. Ich denke, es ist schwierig, da alles über einen Kamm zu scheren, aber gerade so, was das Ganze drumherum angeht von Kindern, die haben hier sehr viel zu tun, muss ich sagen.
Das
Also sie
stimmt.
sind
Und
sehr
vor allem
busy.
total. Und ich war letztens auf einem Geburtstag, da wurde die Tochter ein Jahr und die ist schon seit sie 8 Monate ist in der Daycare. Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Mir wäre beinahe mein Getränk aus der Hand gefallen.
Nicht nur, dass es ultra lang ist und auch anstrengend ist fürs Kind und natürlich auch super schade ist, sondern auch unfassbar teuer. Und es ist irgendwie so ein vicious cycle, also so ein Teufelskreis, kann man schon fast sagen, weil die Eltern hier einfach keine lange Maternity Leave, also Mutterschutz haben, genauso Paternity Leave, also für Väter das Gleiche. Manchmal, wenn sie Glück haben, sind es 3 Monate. Und dann hört es halt schon wieder auf. Und dann muss man genug Geld machen, um sich die Daycare leisten zu können. Also es ist wirklich ganz anders, als man es aus Deutschland kennt. Das muss man wirklich sagen.
Total, total. Also ja, ich war da so geschockt und dachte mir so, oh Gott, die arme kleine Maus.
Ja,
Die ist
wirklich.
schon so im Hamsterrad drin, weißt du, und dann geht's ja eben weiter.
So
Pre-K,
richtig.
Kindergarten, Schule, Arbeit, ja.
Und dann muss man natürlich auch noch dazu sagen, was hier viel präsenter ist, sind eben Au-pairs oder Nannies, was ich so aus Deutschland auch nicht so kenne.
Da hast du auch recht, das stimmt. Und ich finde auch, das mit dem TV fällt mir auch auf. Ich bin da manchmal echt geschockt. Ich denke mir manchmal wirklich so, wie jetzt? Und dann wird es noch vieles, sage ich mal, gelabelt mit, das ist ja educational.
Educational.
Dann denke ich mir so, naja, aber Fernsehen ist Fernsehen, ne?
Richtig. Und es ist ja auch oft sehr flashy, sehr schnell. Also du siehst manchmal die Kinder, die sind da wie mesmerized. Mir fällt das deutsche
Total.
Wort da gerade nicht ein, aber die sind quasi in Bann gezogen.
Ja,
Die
voll.
sind weg. Die sind nicht mehr ansprechbar.
Total. Total. Ja, sehe ich auch. Und wir sind eben auch ein, ja, bei uns gibt es auch keine digitalen Dinge. Außer FaceTime mit Oma und Opa in Deutschland.
Ja,
Das
das
ist
ist
erlaubt.
verständlich.
Aber sonst nix. Und da werde ich oft angeguckt, so wie jetzt. Kennt sie nicht Miss Rachel? Das ist doch educational. Und ich so, Ja, genau. Ja.
Ist auch später noch educational.
Richtig, genau. Okay, ja, das ist, ja, das, was du sagst, kann ich total unterschreiben, ja. Und du hast ja dann in diesem Job gearbeitet und hast aber gemerkt, auf einmal ist es irgendwie doch nicht so das, was du gerne machen wollen würdest, ne?
Ja, also mit Kindern arbeiten per se, ich finde es ganz toll und ich liebe Kinder. Ich bin wirklich gerne auch mit Kindern. Allerdings habe ich halt gemerkt, dass so wie ich mir mein Leben vorstelle, vor allem jetzt mit der Auswanderung, ist es schwer vereinbar. Denn oftmals, also man kann natürlich Glück haben, je nachdem, was für einen Arbeitgeber man in Amerika hat, aber so der Standard sind 10 Urlaubstage. Und gerade aus Deutschland ist man dann, glaube ich, doch eher verwöhnt mit seinen 30 plus Urlaubstagen und dann Feiertage noch und so weiter. Und ich weiß nicht, wie ich zum Beispiel mit 10 Urlaubstagen reisen soll, aber auch nach Deutschland gehen soll, um meine Familie zu sehen und Freunde zu sehen. Das heißt, da hat es schon nicht so gut zusammengepasst und mir ging es auch mental eine ganze Weile nicht so gut in der Auswanderung, wo ich einfach gemerkt habe, ich schaff's nicht von 8 bis 16 Uhr irgendwo zu sein. Ich brauche zwischendurch mal eine Pause. Ich bin sehr schnell überflutet, sage ich mal. Und dann kann man nicht den Kindern sagen, du, ich bin in 15 Minuten wieder da, mach mal alleine. Das ist halt einfach schwierig. Genau, dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut nach einem Job, der ein bisschen, wo ich mehr entscheiden kann, wie und wann ich arbeite.
Aber ich finde es auch mutig, weil ich finde, das muss man sich ja auch eingestehen und auch eine Entscheidung treffen und danach handeln, ne? Also
Komplett, ja. Vor allem, weil man ja auch bedenken muss, ich habe ja wirklich auch studiert dafür. Ich war 3 Jahre im Studium, beziehungsweise sogar 4 Jahre im Studium und es ist zum Glück nicht so teuer, wie es in Amerika ist. Also ich glaube, da täte es vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr weh, wenn ich jetzt irgendwie mehrere hunderttausend Dollar in meinen Bachelor investiert hätte. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwo schade, dass man das dann verliert. Auf der anderen Seite, ich werde es immer haben und es nimmt mir ja keiner weg. Also es ist schon schön,
Richtig.
dass ich sagen kann, hier ist mein Bachelor, da ist er.
Voll.
Total. Eben. Und man sieht einfach, was kommt und was passiert.
Richtig, ja.
Und dann hat ja dein Mann dich jetzt also nach New York gebracht. Also du bist
Genau.
jetzt wie lange in New York?
Ich bin jetzt seit etwas über 2 Jahren in New York.
Ja.
Ja.
Und wie gefällt es dir denn in New York so?
Sehr gut, aber es ist auch sehr viel. Also ich glaube, ich war vorher 2 Mal in New York mit meinem Mann als quasi Tourist. Und natürlich hat man als Tourist immer noch mal ein anderes Bild von New York, würde ich sagen. Man ist super
Ja.
begeistert, es ist toll. Also ich glaube, New York ist eine polarisierende Stadt. Entweder man mag es total, möchte immer wieder kommen, oder man ist viel zu überwältigt und finde es nicht so gut, glaube ich. Bei mir war es so, dass ich alles ganz toll fand und ja, mir auch vorstellen konnte, hey, wie cool ist das denn mal in seinen 20ern in New York zu leben? Und natürlich, man muss auch nochmal gucken, die West Coast versus East Coast. Ich bin so viel näher dran an Deutschland. Man hat nur noch 6 Stunden
Ja.
Zeitverschiebung statt 9 Stunden
Ja.
Zeitverschiebung. Und es war einfach so, ja klar, will ich an die Ostküste ziehen, nach New York. Mein Mann hat auch Familie an der Ostküste. Das heißt, wir sind jetzt auch näher da dran, was ja perspektivisch vielleicht auch mal ganz schön ist. Ja, und dann sind wir nach New York gezogen.
Ich hoffe, du planst schon deine nächste New York City Reise. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch zum dritten, vierten Mal. Falls du Inspiration brauchst, lade ich dich herzlich ein, meinen New York City Reiseführer runterzuladen. Es sind über 70 Seiten mit all meinen Tipps, die ich kenne und die ich normalerweise meinen Freunden halt weitererzähle. Also vom Flughafentransfer zu wo sind Toiletten, Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Cafés, Takeout. Also du kannst dir auch einfach irgendwo was holen und dich gemütlich in den Bryant Park zum Beispiel setzen. Shopping-Tipps dürfen natürlich nicht fehlen. Welche Marken gibt es hier, die es in Deutschland nicht gibt? Und dann gibt es ein Brooklyn-Special, wo all meine Brooklyn-Lieblingsspots drin sind. Er wurde bereits über 400 Mal runtergeladen. Der Link ist in den Shownotes. Weiter geht's. Findest du jetzt, weil ich finde, übrigens, San Francisco ist ja auch mehr städtisch als jetzt so andere kalifornische
Auf jeden
Orte.
Fall, ja.
Und findest du trotzdem, dass so der Lifestyle doch sehr anders ist, oder?
Ja.
Ah ja.
Also ich finde es total spannend, weil ich habe eigentlich ja jetzt nur in 2 Major Cities, also 2 Hauptstädten in Amerika gelebt. Also ich kann gar nichts so sagen zu mehr abgelegeneren Areas, wo man vielleicht auch so ein klassisches Bild von Amerikanern hat, wo eben keine Bürgersteige sind oder sowas, wo eben nur Drive-Through ist. New York City ist eine unfassbar walkable City. Man kann hier überall zu Fuß hinlaufen, es sind überall Bürgersteige, man kann super mit Public Transportation, also den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und das war in San Francisco das Gleiche. Also auch da gab es überall Bürgersteige. Das heißt, ich habe halt nur so, und es sind auch sehr diverse Cities. Also da gibt es unfassbar viel verschiedene Kulturen und Leute unterschiedlicher Herkunft. Das heißt, ich war da, glaube ich, sehr verwöhnt bisher. Trotz dessen gibt es einige Unterschiede. Für mich vor allem würde ich sagen, die Ostküste ist immer so höher, schneller, weiter, mehr, größer. Wohingegen die Westküste manchmal einfach ein bisschen mehr laid back ist und chill ist. Manchmal, da sagen dann die Leute, hey, komm, wir starten unser Meeting ein bisschen später, wir gehen kurz surfen. Das ist halt, das würde, glaube ich, hier in New York nicht so passieren.
Nee, glaube auch nicht, nee.
Also hier ist so Hustle and Bustle. Hier ist immer was los. Die Leute haben immer irgendwie, was super schön ist, weil das natürlich auch so ein bisschen, man wird so ein bisschen mitgenommen im Schwimmen, sage ich mal. Viele Leute hier haben Ideen und wollen eben was erreichen. Und die denken hier so ein bisschen outside the box, was halt auch total inspirierend sein kann.
Finde ich auch. Also das ist ja immer so dieses, was mich als kreative Person an New York auch immer fasziniert hat, weil da einfach die Kreativität und die Ideen haben einfach keine Grenzen. Ja, wo man im Deutschen schon öfters mal sagen würde, so, okay, halten wir mal den Ball flach, ne? Also ist es hier so, nee, nee, the bigger the better, just go for it. Das ist
Ja,
schon,
und es
finde
gibt auch
ich,
keinen Traum, der zu groß ist.
richtig, genau.
Ja.
Also
Großer
das ist schon.
Unterschied auch zur deutschen Mentalität, muss ich sagen.
Absolut, absolut. Also das ist auch, ja, auch das, was ich
Ja.
absolut liebe.
Ja.
Und du bist also dann in New York gelandet und wir hatten uns darüber unterhalten, dass es gar nicht so einfach auch war, eine Wohnung zu finden. Das
Ja.
wissen nämlich auch viele nicht, dass es hier ein bisschen anders läuft.
Richtig,
Wie war
ja.
denn das bei euch?
Also nicht einfach, was natürlich nochmal dazu kam. Ich bin ja selbstständig und zu der Zeit, in der wir hergezogen sind, hatte ich tatsächlich noch gar keine Arbeitserlaubnis. Das heißt, ich hatte gar kein Einkommen und mein Mann hat sich gerade selbstständig gemacht. Das heißt, da war eben auch Einkommen nicht klassisch, aber wir kriegen jede 2 Wochen, hier wird mir ja meistens biweekly gezahlt. Wir kriegen
Übrigens
nicht,
super anders,
ja.
super andere Nummer, gell?
Ja, total.
Ja.
Ja, aber das hatten wir halt auf jeden Fall nicht. Das heißt, das war schon mal schwierig. Das wäre ja auch in Deutschland schwierig, wenn man eben nicht klassisch nachweisen kann, wie viel man verdient. Allerdings ist es hier in New York so, dass man oftmals das 40-fache an Miete machen muss. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen wir mal, die Miete sind $3.000, was nicht ungewöhnlich ist, dann muss man im Jahr $120.000 verdienen. Und das muss man nachweisen können, um sich überhaupt bewerben zu dürfen auf auf das Apartment, auf die Wohnung. Und meistens ist es auch so, dass die Bewerbungen schon was kosten. Also man muss pro Person, die sich bewirbt, Geld zahlen, um überhaupt quasi in die engere Auswahl zu kommen für die Wohnung, was ich in Deutschland noch nie gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob es erlaubt
Nee,
wäre.
glaube ich nicht.
Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass man einen Credit Score braucht. Den hatte ich jetzt per se noch nicht als Deutsche. Es gibt, also das ist ja bei uns so ein bisschen, wie kann man das, mir fällt gerade nicht mehr einmal mit uns
Ja,
vergleichen kann, aber wir haben das
Schufa,
ja,
ein
genau, Schufa heißt das, ja, die
Schufa-Eintrag.
Schufa-Auskunft,
Ja.
ja. Das heißt, die hatte ich noch nicht, das war auch nicht so einfach dann. Also ja, komplizierter ein bisschen hier. Und dann ist es oftmals auch so, wo wir jetzt gerade auch so ein bisschen in der Bredouille sind, sage ich mal, man hat oftmals ein Jahr lang Verträge. Das heißt, man unterschreibt und dann ist man quasi ein Jahr in der Wohnung drin. Man kann nicht vor, also natürlich kann man vorher raus, die halten da nicht fest, aber dann muss man halt Strafe zahlen, was oftmals 2 bis 3 Monatsmieten sind. Und wenn so eine Monatsmiete schon $3.000 sind, dann sind es eben mal $6.000 bis $9.000, die man Strafe zahlt für nichts, einfach nur, dass man die Wohnung verlassen möchte. Und jedes Jahr wird die Miete erhöht. Also
Ja.
ja, auch ganz anders, als ich aus Deutschland kenne, weil man halt jedes Mal neu verhandeln muss. Man kann auch tatsächlich mit dem Vermieter dann verhandeln, der sagt, ja, wir möchten jetzt $500 erhöhen und wir sagen, nee, wir machen aber nur 250. Also man kann wirklich wie am Flohmarkt schon fast sagen, so viel zahle ich nicht. Sehr
Was
anders.
bei euch auch so, wir mussten damals auch so Reference Letters abgeben. Also Leute, die dich kennen, müssen einen Brief schreiben und sagen, dass du also eine gute Person bist, die dann da mietet.
Richtig. Also bei damals, wir sind jetzt seit 2 Jahren in dieser Wohnung und damals für diese Wohnung mussten wir tatsächlich Reference Letters schreiben. Wir haben das dann von Freunden und auch von unserem vorigen Vermieter bekommen, was, glaube ich, sehr hilfreich war.
Ja.
Und die haben uns auch gebeten, einen kleinen, ja, Letter zu schreiben, warum wir denn gerne in dieses Apartment möchten, warum die Upper, also wir wohnen auf der Upper East Side, warum denn genau die Upper East Side? Und habe ich gemacht, kein Problem. Also ich kann gut einfach was runterschreiben. Ob es dann im Endeffekt geholfen hat oder nicht, wir haben die Wohnung bekommen. Also hat funktioniert zum Glück.
Ja.
Aber das ist tatsächlich nicht bei allen so. Also nicht alle, wie wir es empfunden haben, nicht alle wollen so ein Reference Letter.
Ja. Und die Wohnungen, ich finde auch, man muss halt generell wahnsinnig oft Abstriche machen, weil das, was man sich vielleicht so erhofft, das ist dann gleich mal so in einem anderen Preissegment, sag ich mal.
Absolut, yes. Ich habe einige Abstriche machen müssen, wo ich damals in Deutschland niemals gedacht hätte, dass das mal ein Luxus ist, den ich vermissen werde. Also das war für mich der Standard und kein Luxus. Und jetzt zum Beispiel, als Beispiel, meine Küche ist so klein, dass ich nicht mal eine einzige Schublade habe. Das heißt, mein
Ja.
Besteck ist in einer Tasse, weil ich habe keine Schublade.
Hm.
Oder zum Beispiel, die Heizung hier wird fürs ganze Haus gesteuert. Ich kann meine eigene Heizung nicht steuern in meiner Wohnung. Und das heißt, oftmals im Winter, was total ärgerlich ist, ist es viel zu heiß und wir müssen das Fenster aufmachen. Das ist ja auch Energieverschwendung ohne Ende. Aber ich kann es nicht selbst einstellen. Also, ich wusste nicht, dass ich mal irgendwann vermisse, diesen kleinen Dreher an meiner Heizung.
Es sind, finde ich, manchmal solche absurden Dinge,
Ja.
die man, auf
Ja.
die man gar nicht kommen würde, dass es sowas überhaupt gibt.
Ja. Ja.
Ich
Also
glaube,
wirklich.
es ist euer Gebäude ein bisschen älter.
Ja, es ist Pre-War-Building.
Ja, Pre-War, ja, genau. Ich glaube, das ist wirklich ein, wenn man im Pre-War lebt, ist das so Standard.
Ja, leider wirklich, ja. Es kommt natürlich so auch mit seinem Charme, muss man schon sagen. Aber es ist halt, wir haben zum Beispiel eine Feuerleiter, die ich gerne nutze. Mag mein Mann nicht so gerne, er hat ein bisschen Höhenangst und denkt, ach, ist das sicher? Aber ich sitze da ganz gerne, das ist ja so ein bisschen mein Balkon, sage ich mal. Ja.
Das ist auch sehr New York, eine Feuerleiter.
Richtig, sehr New York,
es
ja.
Es ist, ja.
Ja.
Ah, ja,
und es gibt ja zum Beispiel hier auch noch sowas, wie wir in Deutschland auch haben, als Bürgschaft, wenn man zum Beispiel die Miete eben nicht stemmen kann. Also wenn man nicht das 40-fache an Miete macht, dann kann man eine Bürgschaft haben. Wenn das eine Privatperson ist, die für dich mitbürgen will, dann muss die das 80-fache an Miete machen im Jahr. Und wenn es eine Agency ist, also eine Agentur, die man quasi anstellt, dass die für dich bürgt, dann müssen die sagen, okay, wir haben das 120-fache. Ja, also es ist wirklich utopisch.
Ich glaube, es ist wirklich noch mal anders, ob man so Manhattan in so ein, weißt du zufällig, ob es bei euch ein Co-op-Building ist? Oder
nee, das ist kein Co-op-Building hier. Okay. Kondo, ja.
Kondo, ah, okay.
Ja.
Weil Co-op ist ja noch mal
ganz
schlimmer.
Was anderes.
Also das
ja.
Ist ja. Weil wir waren damals in einem Condo-Building in Brooklyn und ich habe auch gesagt, du, als nächstes wollen sie noch eine Urinprobe und eine Blutabnahme.
Ja.
Also was sollen wir denn jetzt denen noch geben?
Richtig, ja.
Das
ist schon verrückt, ja.
Ja, total. Wie bist du denn dann dazu gekommen, dass du gedacht hast, ich mache jetzt mal Social Media? Weil das ist ja im Prinzip jetzt dein Beruf, also dein Job, ne?
Genau.
Du machst Social Media, weil das ist ja schon, ich meine, ich weiß es selbst, jetzt nichts, wo gleich so am Anfang gleich mal so Geld fließt und da, das ist jetzt erstmal, man muss mal ganz schön viel erstmal reinbuttern, bis da mal was um die Ecke kommt.
Auf jeden Fall, ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja, wie gesagt, auf meine Arbeitserlaubnis hier warten müssen und durfte ja gar nicht ganz klassisch arbeiten und Geld verdienen. Das heißt, ich habe den ganzen Tag zu Hause gesessen. Und hatte ja auch kein Einkommen. Das heißt, ich war jetzt auch nicht die ganze Zeit unterwegs oder bin gereist oder sowas, weil wovon? Und ich habe so ein bisschen gemerkt, das schlägt mir aufs Gemüt. Mir ging es nicht so gut und es war so, okay, warum überhaupt morgens aufstehen? Weil ich habe ja eh nichts zu tun. Warum fertig machen? Und ich wollte eigentlich schon eine ganze Weile Social Media machen. Ich hatte damals meinen Account 2019 geöffnet, weil ich in einem Wohnwagen gewohnt habe und das so ein bisschen dokumentiert habe. Und den habe ich auch immer so ein bisschen weiter bespielt, aber hauptsächlich in den Stories und keine Beiträge. Und hatte so 1000 Follower oder so. Und dann habe ich gedacht, hey, jetzt oder nie ist die Chance, hier mal wirklich Energie reinfließen zu lassen. Weil ich hatte auch immer so ein bisschen als Ausrede, ja, ich habe da ja keine Zeit für. Ich arbeite ja Vollzeit. Wann soll ich das denn noch machen? Ja, und dann war die Ausrede auf einmal weg. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist die Chance, jetzt oder nie. Und dadurch, dass ich ja anfangs eh keine Kooperation annehmen durfte, weil ich ja kein Geld verdienen konnte, war es eh erstmal just for fun, sage ich mal. Und für mich war es wirklich ein Segen, weil es mir plötzlich Purpose gegeben hat. Ich hatte was, wo ich mich drauf gefreut habe am nächsten Tag. Ich hatte was, was mich aus dem Bett gebracht hat, weil ich wollte ja erkunden und zeigen, wo ich gerade bin, was ich erlebe. Und so hat es halt damals angefangen, dass ich gedacht habe, gut, ich mache das jetzt mal für 3 Monate, jeden Tag posten und guck mal, wo es hinführt. Ja, nach 3 Monaten habe ich dann 6 Monate gemacht, dann habe ich 9 Monate gemacht, dann 12 Monate und dann habe ich tatsächlich 2 Jahre lang jeden Tag gepostet. Ich habe keinen einzigen Tag verpasst. Und jetzt ist es tatsächlich mein Job geworden. Also ich bin unfassbar dankbar, dass das funktioniert hat. Und es ist halt eben genau das, was ich eben schon meinte. Ich bin jetzt mein eigener Boss. Ich kann mir selbst entscheiden oder selbst legen, wie ich wann arbeite. Ich kann, es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Das kennen sicherlich alle Selbstständige, weil es ist selbst und ständig. Ja. Es gibt kein klassisches Wochenende mehr. Es gibt keinen klassischen Feierabend mehr. Vor allem, da ich halt eben mein Leben zeige und nicht einfach Food zum Beispiel. Wenn Leute nur Essen zeigen, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen mehr abgekapselt von deinem Privatleben und du würdest nicht auf einem Ausflug jetzt plötzlich zeigen, guck mal, wo ich hier gerade bin. Ich hingegen, jedes Mal, wenn ich was erlebe, denke ich so, ach, das wäre jetzt aber auch guter Content. Ja.
Ich kenne das so
Fluch
gut.
Fluch und Segen zugleich.
Es ist absolut, ja. Also ich muss jetzt dazu sagen, so habe ich es damals auch gemacht. Ich habe dann auch gesagt, okay, 1 Monat lang jeden Tag und habe das dann so weitergemacht. Und es ist sau anstrengend, muss man auch sagen. Also das wird, glaube ich, auch oft unterschätzt. Und auch bei Social Media ist es letzten Endes, finde ich, so wie bei so vielen, man muss einfach richtig aus dem Quark kommen und richtig Vollgas geben.
Also, auf jeden Fall, ja.
Da bist du
Und
ja
ja
für
auch,
in der richtigen Stadt zum Glück.
ja, auf jeden Fall. Und halt auch, man muss ja sehr intrinsisch motiviert sein. Es sitzt
Ja.
halt keiner an deinem Nacken und sagt, aber heute hast du noch nicht gepostet.
Ja, man
Also, man
muss
sieht da wirklich,
wirklich
ja.
sich accountable sein für sich selbst. Absolut.
Ja. Und ich muss auch echt sagen, muss mir ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der öfter gerne mal was Neues hat und wechselt. Und dann mache ich ein Jahr lang was und dann mache ich was anderes. Und dass ich das jetzt halt schon seit 2 Jahren mache und immer noch Spaß dran habe, ist für mich was sehr Schönes.
Ist auch
Also,
ein
freue ich
gutes
mich.
Zeichen,
Total, ja. Und ich
dass
glaube
du
wirklich, weil es halt mal
das.
intrinsisch war und nicht so,
Ja.
ja, du solltest vielleicht, mach doch mal.
Voll.
Ja.
Du hast nämlich auch gesagt, eben, es war manchmal nicht so einfach mental. Und übrigens mit diesem Warten und so, mit der Arbeitserlaubnis, also ich kenne das auch sehr gut. Ich habe ja auch länger gewartet. Also das, ja, muss man kreativ werden, genau. Weil New York kann ja schon viel sein.
Auf jeden Fall.
Laut, stressig.
Ja.
Wie ist es jetzt für dich, eben in New York zu leben, mit diesem, mit der Lautstärke und diesem Stresslevel der Stadt?
Ich muss sagen, es hat diese Medaille hat zwei Seiten, weil es zum einen eben total inspiriert, mehr zu machen, aus einer Komfortzone rauszugehen, outside the box zu denken. Und ich glaube, vieles hätte ich mich gar nicht getraut, hätte ich nicht so auch so ein bisschen die New Yorker Mentalität um mich herum.
Ja.
Aber man muss natürlich auch sagen, jedes Mal, wenn man mal versucht, so ein bisschen zu chillen, denkt man, ah, aber die anderen sind ja gerade alle unterwegs und man guckt halt schon, also ich persönlich gucke schon viel auch um mich herum, was passiert und ich denke auch oft, ah, jetzt ist aber gerade das findet statt, das findet statt, das findet statt. Das wäre alles super für mich zu dokumentieren und auch für mich persönlich einfach als Erfahrung mitzunehmen. Aber ich kann halt nicht auf allen
Nee.
Partys tanzen, das funktioniert nicht und
Nee.
manchmal muss man auch mal sagen, ich mache jetzt mal eine Pause. Und verpasst das halt jetzt. Also FOMO ist hier nochmal ein ganz, ganz, ganz neues Ding.
Absolut. Voll. Also, ich habe irgendwann festgestellt, also eine sehr gute Freundin von mir hat auch einen sehr großen Account über New York und die ist wirklich ständig überall. Und ich denke mir immer so, wie
Ja.
machst du das überhaupt? Also,
Ja.
und ganz oft denke ich mir so, hä, das wusste ich jetzt gar nicht, dass das stattfindet. Okay.
Ja.
Und ich denke mir mittlerweile immer so, ja, vieles kommt auch wieder. Man merkt
Eben,
mit der
ja.
Zeit, Dinge wiederholen sich auch so.
Ja.
Und zum Beispiel jetzt kommt dieses Hotdog wieder am Times Square. Das war schon mal da.
Richtig.
Da dachte ich mir, ach, da ist es wieder, okay. Und da kann man auch sagen, gut, dann habe ich ja noch Jahre vor mir, wo ich das dann noch alles machen kann.
Ja.
Anst
Ganz klassisches Beispiel oder jetzt das most recent Beispiel. Es war jetzt das 250. Jubiläumsjahr von Amerika und dementsprechend 4th of July war voll das große Ding und ich bin erstens kein großer Feuerwerkmensch, muss ich sagen. Und ich habe dann halt auch auf Instagram geteilt, dass mein Mann und ich entschieden haben, wir bleiben zu Hause. Wir möchten nicht irgendwie bei dem Feuerwerk dabei sein, weil ich auch ihr weiß, da sind unfassbar viele Menschen. Das kann halt manchmal für mich sehr viel sein. Ich nehme sehr viel Stimmungen auf, Gerüche und so weiter. Also es ist einfach manchmal viel. Und dann habe ich mich entschieden, zu Hause zu bleiben. Da haben wirklich manche geschrieben, wie? Aber es ist doch der 250. Geburtstag. Wie kannst du den denn verpassen? Wenn du schon vor Ort bist, musst du doch dabei sein. Aber ganz viele haben auch gesagt, hey, ich kann das komplett verstehen und voll super, dass du da nach deinem Bauchgefühl handelst. Man muss ja auch dazu sagen, dieser Sommer war generell schon viel. Die Knicks in Five, dann
Ja.
World Cup. Also hier war einiges los und Hitzewelle, dann kanadische Feuer, wo der Smoke hier rübergekommen ist. Es war einfach schon echt viel und
Ja.
ich habe es nicht gefühlt. Dann bin ich zu Hause geblieben. Und zwar auch im Endeffekt gut. Ich bin froh, dass ich zu Hause geblieben bin. Es war
Voll
eine schwere
gut.
Entscheidung, aber es war die
Ja.
richtige Entscheidung.
Aber du, ich war auch bis jetzt noch nie 4th of July bei einem Feuerwerk, weil mir das auch einfach zu
Ja.
blöd ist, mich da anzustellen und
Ja.
die Touris und die Massen. Und also ich
Ich war
hab's
beim im
Hammer aus
ersten
der
Jahr hier.
Ferne. Ah ja, genau. Ja.
Also ich
Ich
habe es
hab's
einmal
aus.
erlebt und das war für mich gut. Hab's gemacht. Check.
Genau. Ja,
Und in
genau.
San Francisco habe ich es auch mitgenommen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte
Ja.
ich es noch nie mitbekommen, den 4th of
Genau.
July.
Ja, genau. Also ich hab's immer von der. From a distance, mit
Ja.
Blick so drauf, das schon. Aber ja.
Ich hoffe, du planst schon deine nächste New York City Reise. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch zum dritten, vierten Mal. Falls du Inspiration brauchst, lade ich dich herzlich ein, meinen New York City Reiseführer runterzuladen. Es sind über 70 Seiten mit all meinen Tipps, die ich kenne und ich normalerweise meinen Freunden halt weiter erzähle. Also vom Flughafentransfer zu wo sind Toiletten, Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Cafés, Takeout. Also du kannst dir auch einfach irgendwo was holen und dich gemütlich in den Bryant Park zum Beispiel setzen. Shopping-Tipps dürfen natürlich nicht fehlen. Welche Marken gibt es hier, die es in Deutschland nicht gibt? Und dann gibt es ein Brooklyn-Special, wo all meine Brooklyn-Lieblingsspots drin sind. Er wurde bereits über 400 Mal runtergeladen. Der Link ist in den Shownotes. Weiter geht's.
Was sind denn so auch die Sachen in New York, die du total gerne machst? Also was ist so, sind es Dinge, die du vielleicht zu Hause so nicht gemacht hast früher und wo du dir jetzt denkst, ach, das liebe ich hier?
Schwierig zu sagen, weil man sich ja auch weiterentwickelt. Und zum Beispiel damals, als ich in Deutschland war, war erstens zum Beispiel Matcha noch nicht so ein Ding. Und hier mittlerweile ist halt voll das Ding. Und ich bin eigentlich, jeden Tag trinke ich eigentlich meinen Matcha. Also und gerne natürlich auch gehe ich dann in verschiedene Cafés und laufe so ein bisschen rum. Das würde ich wahrscheinlich jetzt in Deutschland aber genauso machen. Ich weiß halt nicht, ob es auch gekommen wäre, wenn ich niemals nach Amerika gegangen wäre. Zum Beispiel bin ich auch eigentlich fast jeden Tag im Central Park, weil das auch nochmal so ein bisschen Ruheoase ist in New York City. Und ich glaube auch, New York wäre niemals New York, wenn es den Central Park nicht hätte.
Richtig.
Also,
stimmt.
Ja. Ich überlege gerade, ob sonst noch irgendwas ist, was ich so... Ich glaube, ich habe schon nochmal mehr so Kleinigkeiten wertschätzen gelernt. Eben sowas wie, dass ich meine eigene Heizung, das ist eigentlich keine Kleinigkeit, für mich jetzt nicht mehr, dass ich meine eigene Heizung einstellen kann oder dass ich eine Schublade. Ich habe da beim Einzug nicht mal drauf geachtet, weil es irgendwie, es war gar nicht auf meinem Radar, dass ich gucken muss, ob ich eine Schublade habe und mir ist es erst danach aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das würde jedem, glaube ich, so gehen.
Ja, jetzt achte ich da sehr drauf, wenn ich mir Wohnungen anschaue. Aber auch so Kleinigkeiten, die ich vielleicht auch an meiner Heimatstadt, ich komme ursprünglich aus Aachen, jetzt viel mehr wertschätze, als ich dort gelebt habe. So ein bisschen dieses, man muss es erst vermissen, bevor man realisiert, was man hatte. Was eigentlich schade ist, aber so funktionieren wir Menschen halt nun mal.
Ja, voll. Ich glaube, auch in New York ist diese Kultur von Kaffee holen, Kaffee.
Ja.
Manchmal würde ich mir wünschen, sie würden das, ja, wobei, das kann man auch nicht sagen. Viele sitzen ja gerne im Café, arbeiten dort oder man trifft sich schon auch für Meetings im Café und so. Also ich finde, New York hat schon eine Kaffeekultur, aber es
auf
ist total
Fall.
Anders irgendwie.
Ja. Es ist auch unfassbar laut sehr oft, also auch Restaurants zum Beispiel. Man muss sich oftmals anschreien, habe ich das Gefühl. Es ist ganz anders, als wir das aus Deutschland kennen.
Voll.
Und was auch auf jeden Fall, also natürlich Trinkgeldkultur ist hier auch eine ganz andere. Oftmals 20-25% von deinem eigentlichen Restaurantbesuch zum Beispiel muss dann noch auf oder sollte draufgelegt werden an Trinkgeld. Und die Menschen, sobald die fertig gegessen haben, gehen die eigentlich auch. Und in Deutschland sitzen wir dann auch einfach oft noch gerne. Wir haben die Gemeinschaft, wir unterhalten uns und das ist hier auch eher untypisch.
Ja. Du weißt, was mir letztens passiert ist, ich habe es gar nicht gerafft, ich habe es erst am nächsten Tag, hat es meine Freundin gesagt, die hat gesagt, wir haben zweimal Trinkgeld gegeben. Ich so, was? Wieso?
Ach, das war schon auf der Rechnung drauf.
War auf der Rechnung schon drauf, 20% Gratuity. Und dann hat dieser Apparat, wo du mit der Karte zahlst, nochmal gefragt. Und dann dachte ich mir, boah, ist das unverschämt.
Ja.
Das müssten sie eigentlich sagen. Okay,
ja, man muss da wirklich drauf gucken.
Ja, Trinkgeld ist schon dabei,
included,
schon kalkuliert. Und sie können, ne? Aber weil wir dann am nächsten Tag sagt sie, du, das ging doch nicht auf, sag mal. Wir haben zu dritt das getrennt und dann war das so viel. Und ich so, hör, warte mal. Also es ist schon manchmal auch ein bisschen frech, muss ich
total,
sagen.
Total, ja. Also. Vor allem, es kommt ja ursprünglich mal aus der Zeit, wo eben die Leute, die im Restaurant gearbeitet haben, nicht genug Geld bekommen haben. Was sowieso schon eigentlich unfair ist, dass es dann auf die Gäste ausgelegt wird, dass die Gäste dafür sorgen müssen, dass die Leute anständig bezahlt werden. Mittlerweile kriegt hier ja auch jeder Mindestlohn. Nicht, dass der hier besonders hoch wäre und gerade für New York-Verhältnisse, aber eigentlich debatable.
Jetzt kommt die interessante Frage. Gibst du Trinkgeld, wenn du dir einen Kaffee holst?
Nein. Also im Restaurant gebe ich Trinkgeld, da habe ich ja in der Regel auch einen Service. Wenn ich hier einfach nur mir einen Matcha oder einen Kaffee hole, dann macht die Person wirklich nur das, was ihr Job ist, und stellt den irgendwo hin. Ich hole mir den selbst ab. Ich mache selbst den Deckel drauf. Ich mache selbst den Strohhalm rein.
Ja.
Da gebe ich kein Trinkgeld.
Ja, nee. Finde ich, sehe ich auch so, ja.
Also, da bin ich zu deutsch.
Ja, da. Da ist ja auch total tricky teilweise, weil dann wird dann so, normalerweise ist es immer von links nach rechts, also irgendwie, ne, links sind irgendwie 15% und ganz rechts sind dann irgendwie 20. Und manche
bringen
es dann
sogar 22 bis 25, ja.
25, total.
Ja.
Also von links günstig, rechts hoch und dann wird das umgedreht. Weil man so gewohnt ist, auf links zu tippen und dann schwupps, dachte ich mir so, wusst du, 22%, Moment.
Mhm.
Ja, also es ist schon.
Die probieren alles.
Ja. Das Geld muss aus der Tasche gezogen werden.
Ja, ja, wirklich.
Glaubst, ich meine, es ist schwierig zu sagen, aber du bist jetzt selbstständig. Glaubst du, wenn du in Deutschland geblieben wärst, hättest du dich auch selbstständig gemacht? Oder findest du, das ist schon sowas, was in Amerika schon in einem angeschubst wird?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich den Schritt gewagt hätte in Deutschland. Einfach auch kulturbedingt. Es ist einfach weniger normal, finde ich, dass man eben sich selbstständig macht. Und wenn man Leuten erzählt, hey, ich überlege, mich selbstständig zu machen, kommt in der Regel eher sowas. Bist du sicher? Möchtest du das wirklich? Denk mal an die Krankenversicherung und auch im Rentenalter und so weiter. Wohingegen, wenn man hier Leuten erzählt, ich überlege, mich selbstständig zu machen, kommt eigentlich sehr viel positives Feedback und man ist mehr bestärkt darin, dass, ach, wie cool und wie toll, lass mich wissen, wenn du Hilfe brauchst. Ist dann immer die andere Frage, ob dann wirklich die Hilfe kommt, wenn man fragt. Aber so grundsätzlich ist es schon eher hier normaler, würde ich schon sagen. Und ich mein Mann hat sich ja auch selbstständig gemacht. Das heißt, ich war auch mehr so umgeben von selbstständigen Menschen. Das war einfach so. Man sagt ja so, man ist die fünf Summe der Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Und ich war eben mit sehr vielen umgeben, die auch sich selbstständig gemacht haben. Das heißt, es war für mich so die neue Normalität. Und ich weiß nicht, ob durch den Schritt aufgegangen wäre in Deutschland.
Mhm.
Schwer zu sagen.
Wenn du jetzt so deinen Mann auch beobachtest mit der Selbstständigkeit, findest du, das ist was, was sich lohnt generell, weil es auch so, also so eine Entwicklung für einen privat als Menschen auch ist, sowas?
Total,
oder
ja.
Ist es schon auch in Amerika eben, ist es ja nochmal extremer, eben mit diesem immer zuzuarbeiten, also.
Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, also ich persönlich bin total beeindruckt, dass er das gemacht hat, dass er den Schritt gewagt hat, dass er so mutig war. Vielleicht, weil ich auch aus Deutschland komme, dass es eben noch mal krasser ist, sich selbstständig zu machen. Er hatte einen sehr, sehr, sehr gut bezahlten, sehr sicheren Job mit einer Krankenversicherung, auf der ich natürlich dann auch drauf war als seine Frau. Er hatte mehr als 10 Urlaubstage, er konnte auch oftmals remote arbeiten. Das heißt, wir waren zum Beispiel auch zusammen auf Bali für 3,5 Wochen und da hat er sich halt nur eine Woche Urlaub für genommen und den Rest der Zeit halt von Bali aus gearbeitet. Und das waren natürlich schon viele tolle Freiheiten, wo ich dachte, willst du das wirklich abgeben? Bist du dir sicher? Aber für ihn war immer schon klar, irgendwann möchte er sich selbstständig machen. Und ich glaube, also auf jeden Fall wächst man daran auch menschlich. Und er kann ja immer wieder zurückgehen in einen normalen angestellten Job, wenn man das möchte. Oder wenn alle Stricke reißen. Deswegen glaube ich schon, also ich finde persönlich, dass das schon eigentlich was ist, was wahrscheinlich nicht für jedermann was ist, aber ich glaube schon, dass es einen sehr deutlich weiterbringen kann.
Ja.
Ich sag das, ich vergleiche das immer ganz gerne so. Ich bin zum Beispiel Waldorfschulkind. Also ich war mein Leben lang auf der Waldorfschule, 13 Jahre lang, von der 1. bis zur 13. Klasse.
Mhm.
Und mein Mann war auch auf der Waldorfschule.
Nein.
Aber nur, ja,
ist
tatsächlich.
Ist das lustig?
Ja, ich wusste auch gar nicht, dass es in Amerika so vertreten ist.
Wusste ich jetzt auch nicht.
Ja, und er war aber zum Beispiel nur bis zur 6. Klasse auf der Waldorfschule. Mhm. Und für ihn war das absolut richtig und gut so, denn er war mehr so computeraffin, was ja eben auf der Waldorfschule jetzt nicht unbedingt so viel gelehrt wird. Und deswegen war für ihn der Wechsel richtig. Für mich persönlich, ich bin unfassbar dankbar, dass ich auf der Waldorfschule war, weil ich eben so als ganzheitlicher Mensch auch gelehrt wurde. Und nicht eben nur, du sitzt an deiner Schulbank und es wird nur theoretisches Wissen reingedrückt, sondern ich habe eben auch meine Hände viel benutzt, künstlerisch viel benutzt. Ich habe als ganzheitlicher Mensch einfach lernen dürfen. Und das war für mich perfekt. Aber das ist halt, again, nicht für jeden was. Und ich glaube, das ist ähnlich mit der Selbstständigkeit. Weil viele schätzen natürlich auch, ich gehe morgens zur Arbeit, ich fahre nachmittags und abends nach Hause und dann habe ich frei, es ist vorbei, ich weiß, das Geld kommt rein, es ist immer das gleiche Geld, das reinkommt. Und die genießen das viel mehr, als die Freiheit zu haben, zu sagen, ach, ich gehe heute um 11 Uhr mal einen Matcha trinken und arbeite dann nach hinten raus weiter. Oder
Ja.
ach, ich mache einen Urlaub, aber arbeite vom Urlaub aus halt.
Ja, voll. Würdest du sagen, das hilft dir jetzt, dieses ganzheitliche mit deinem neuen Beruf jetzt, mit Social Media? Weil da ist ja viel, also was ja immer keiner weiß übrigens, das sollten wir vielleicht jetzt mal hier klarstellen, das ist ja nicht nur da so ein bisschen was posten. Man muss ja kreativ arbeiten, man muss oft sich eine Story überlegen oder irgendeine Art von Dramaturgie oder ein Story, ein Verlauf. Dann
Ja.
muss man ja technisch sich alles Mögliche aneignen, Videoschnitt, Bildbearbeitung. Also da hängt ja noch viel mehr dran, als man denkt.
Voll. Und ja, auch so im Hintergrund, das ist ja, also mir ist zum Beispiel sehr wichtig, dass ich eben eng mit meiner Community bin. Das heißt Community Building. Ich bin mehrere Stunden am Tag eigentlich nur dabei, Nachrichten zu beantworten.
Ja.
Und das ist natürlich was, was man halt nicht sieht. Und ich genieße das total. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich auch so einen Austausch habe mit meiner Community. Aber das frisst halt auch natürlich Zeit. Und man ist ja auch nicht jeden Tag kreativ. Das heißt, da muss man auch immer so ein bisschen gucken. Und wenn man ja nichts postet, kommt auch nichts rein. Also es ist halt wirklich so ein bisschen, ja, nicht immer einfach. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf. Aber ich glaube schon, dass die Waldorfschule da auch so ein bisschen zu beigetragen hat, dass ich jetzt vielleicht auch viel eher noch mal so im künstlerischen Bereich unterwegs bin.
Ja. Wie machst du es denn, wenn du merkst, ich finde nämlich auch, also sagen wir mal so, wenn man jetzt nicht so einen guten Tag hat oder es geht einem nicht so gut irgendwie und es ist was los, ist es vielleicht manchmal einfacher, also so habe ich jedenfalls empfunden, wenn man so einen normalen, sag ich mal, Job hat, den man gewohnt ist, wo man den Ablauf kennt, der so ein bisschen wiederholend ist und so weiter. Als, sag ich mal, in unserem Bereich, der sehr vielfältig ist, man muss auch dann präsent sein, irgendwie, ne? Also man muss ja irgendwie, es ist ja eine Art Bühne schon auch
Ja,
so.
voll.
Also man kann sich klar auch zeigen, wie, wenn man schlecht ausschaut, im Bett liegen, zerzauselt, kann man alles machen. Ist halt eine Entscheidung. Wie machst du das denn, wenn es mal jetzt so nicht so, dir nicht so gut geht?
Also, als ich angefangen habe zu posten, war mir unfassbar wichtig, dass ich sehr authentisch mich zeige. Ich könnte hier in New York vor allem gerade, ich könnte so viel Tolles zeigen und nur das Tolle zeigen und sagen, schaut mal, wie toll mein Leben ist. Und hier auch richtig viel faken zum Beispiel. Und ich kriege auch ganz oft die Nachricht, oh, du lebst mein Traumleben. Und ich sage immer, es gehören zwei Seiten dazu. Und natürlich seht ihr hier viel das Tolle, aber es hat auch eine Kehrseite. Und ich
Ja.
versuche sehr, sehr authentisch und sehr vulnerabel auch beides zu zeigen. Es ist manchmal nicht so einfach, weil natürlich auch nicht nur mein Leben davon betroffen ist, sondern auch das meiner Mitmenschen und ich natürlich nicht alle einfach auf Social Media drücken will. Aber ich habe mir selbst als Ziel gesetzt, ich möchte die Person sein, die ich damals als junges Mädchen, junge Frau selbst auf Social Media gebraucht hätte. Und dementsprechend habe ich auch in Momenten, wo es mir nicht gut ging, genau das auch gesagt. Also, und dann habe ich auch in die Kamera gesagt, ich fühle mich nicht gut, ich vermisse meine Familie, ich vermisse meine Freunde, mir geht's nicht gut. So habe ich mir das alles nicht ausgemalt. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und ich versuche da immer sehr, sehr offen und ehrlich zu sein, weil ich mir genau das damals, glaube ich, auch gewünscht hätte.
Es hat sich ja auch viel verändert, finde ich, in den letzten
Total.
Jahren. Also früher war ja alles immer nur shiny, shiny, alles ist super toll und
Ja.
jetzt will man das nicht mehr auch sehen. Man will
Ja.
irgendwie Authentizität haben
Ja, man
und
will ja auch irgendwie das Gefühl haben, ach, das könnte auch mein Leben sein.
ja, genau.
Und nicht so völlig ab vom Fenster.
Ja, voll. Was in New York findest du denn anstrengend?
Die Lautstärke.
Ja,
Die
ja.
Lautstärke auf jeden Fall. Manchmal auch, man ist hier wirklich durchgehend bombardiert, sage ich mal, mit Gerüchen. Ob das jetzt Pipi-Geruch ist, ob das Grasgeruch ist, ob es einfach Abfall ist, weil der Abfall ja teilweise auch auf der Straße liegt, oder ob es jetzt gerade im Sommer ganz viel Schweißgeruch ist.
Ja.
Man hat eigentlich immer, oder es gibt da auch super viele kleine Stände mit Essen, die auch immer sehr
Ach,
intens
mit.
riechen. Also das ist was, was auf jeden Fall oftmals was ist, was mich so ein bisschen, was ich anstrengend finde an New York und auch Also, ich bin ja theoretisch auch so ein halber Tourist, sage ich immer, weil ich ja auch überall Fotos mache, stehen bleibe und mir was angucke und bin ja keine gebürtige und aufgewachsene New Yorkerin, aber oftmals die Leute, die im Weg rumstehen, das stört mich schon manchmal, gerade wenn man halt sein Leben hier hat und irgendwo auch hin muss und dann immer
Ja.
Slalom laufen muss, dann bleiben die Leute stehen, dann das ist auch
Ja.
manchmal anstrengend. Also die
Ja.
Menschenmasse. Ich glaube, das ist, so lässt es sich besser zusammenfassen. Die Menschenmasse ist einfach manchmal sehr anstrengend.
Ja. Ich finde ja auch, das verändert sich innerhalb des Jahres total, ne? Also zu
Voll.
den Hochsaisons, also Sommer und vor allem auch Dezember, denkt man sich manchmal so, boah, also jetzt ist es echt krass.
Ja.
So. Und dann in anderen Monaten ist halt nichts los. Und da merkt man richtig, wie viel einfacher es ist, die Stadt zu navigieren. Auch allein die
Total, ja.
U-Bahn und so.
Ja.
Ja, das finde ich auch ein spannendes Erlebnis, wenn man in so einer Stadt wie New York lebt, dass man von diesem Tourismus, das beeinflusst einen.
Also ich kann dir eigentlich anhand dessen sagen, wie viel Deutsche ich um mich herum höre, ob Ferien sind in Deutschland oder nicht. Ich weiß es nämlich nicht mehr, aber dann denke ich immer so, ab, ah, macht Sinn.
Ja,
Osterferien,
voll.
klar.
Voll.
Ja.
Das finde ich auch immer, das ist immer lustig. Ja. Du wohnst jetzt, du hast noch nie woanders gewohnt, gell? Das ist gleich von Anfang an auf der Upper East Side.
Genau, also mein Mann hat ja gesagt, Familie hier und die war auch auf der Upper East Side und
Ah
da haben
ja.
wir erstmal quasi immer die 2 Male Urlaub gemacht. Und dementsprechend hatte ich natürlich auch eine ganz, die haben ein Doorman-Building und so weiter, relativ viel Platz für New York-Verhältnisse. Und dementsprechend hatte ich halt auch eine ganz andere Vorstellung davon, wie das Leben in New York ist. Und dadurch, dass ich eben die Upper East Side schon kannte und sehr gerne mag, war mir relativ wichtig, auch irgendwo hier zu bleiben, wenn es irgendwie passt finanziell und wenn wir was finden, was wir zum Glück geschafft haben. Es gibt natürlich noch andere Ecken, wo ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen könnte zu leben, die aber dann oftmals eben nicht in unserem Budget sind.
Ja. Was findest du denn, macht die Upper East Side so aus? Es ist schon, finde ich, speziell nochmal. Also es hat
Ja.
ja auch einen Ruf, einen gewissen. Also es heißt ja immer so, Upper East Side ist so ein bisschen so die Wohlhabenden, auch so ein bisschen Old Money, also ne, altes Geld, das heißt ein bisschen gut situiert. Es gibt wahnsinnig viele sehr, sehr, sehr gute Privatschulen auf der Upper East Side und so. Also es hat schon so einen
So ein
High
Snobby-Ruf.
Snobby, ja genau, so ein bisschen so ein Snobby-Ruf. Wie
Ja.
findest du denn da so?
Durchaus kann man schon auf jeden Fall unterschreiben, weil lässt sich ja nicht abstreiten, dass eben hier sehr, sehr gute Schulen sind, dass eben Menschen hier leben, die oftmals etwas mehr in der Tasche haben. Gerade weshalb ich unter anderem auch auf der Upper East Side wohnen wollte, erstens, weil ich es schon kannte und zweitens, weil ich finde, man ist super schnell Midtown oder Downtown, wo halt eben so viel los ist, aber hier ist es ein bisschen ruhiger, eben weil
Ja.
auch öfter Familien hier wohnen und es ist relativ sauber für New York-Verhältnisse. Man kann aus der Tür raus und ist nicht direkt umzingelt. Also eine Freundin von mir wohnt Midtown und wenn die aus der Tür rausgeht, da ist die Hölle los. Und das würde mich persönlich, ich weiß nicht, ich könnte so nicht leben. Was ich auch sehr genieße, ist die kurze Distanz zum Central Park, weil ich ja eben schon meinte, das
Ja.
ist auch so ein bisschen eine Ruheoase. Und wenn ich erst noch in eine Subway steigen müsste, um zum Central Park zu kommen, würde ich viel, viel seltener am Central Park sein. Und mir tut es unfassbar gut, im Central Park zu sein.
Ja.
Also entweder muss mein Zuhause so sehr Oase sein, dass ich das gar nicht so sehr brauche, oder ich brauche diese fußläufige Distanz zum Central Park oder wenigstens irgendein Park, der grün ist.
Ja.
Ja,
Ich
deswegen
finde ja
mag ich die
auch,
Upper East Side ganz, ganz gerne.
ja, also man muss eben auch erklären, mal vielleicht, die Upper East Side und die Upper West Side sind schon sehr residential. Also es
Ja.
bedeutet, es sind vorwiegend Wohnungen und vorwiegend
Richtig.
Familien.
Ja.
Und das bedeutet eben auch, das private Leben oder die Freizeit findet ganz viel im Central Park statt.
Komplett, ja.
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 Also auch mit Sportangeboten für Kinder und so, das findet da alles statt.
Richtig. Ich fand es
Ja.
total spannend, das habe ich jetzt erst gelernt, seit ich hier wohne. Diese privaten Schulen haben halt oftmals keinen Schulruf. Das heißt, die Straßen werden abgesperrt, wenn dann Pause ist. Und das war so für mich so, wow, was ist denn, wenn ich an mein Auto muss? Aber ich denke mal, dann parkt man halt einfach nicht da oder wartet halt die halbe Stunde, bis die Pause vorbei ist.
Ja.
Aber es war so, hier werden einfach Straßen abgesperrt, damit die Kinder auf der Straße laufen können.
Ja.
Ja.
Ist mir auch schon mal passiert. Dann dachte ich mir, was ist denn das jetzt?
I know, ja.
Ja, ist ganz skurril, ja. Und eben ganz viel Sport findet auch von Schulen, also im Central Park statt, im Sommer, wenn es möglich ist.
Richtig, ja.
Da joggen die dann immer entlang und dann denkst du dir so, okay, die sind ja noch nicht beim Militär, aber.
Ja. Oder es gibt halt teilweise auch, gerade auf der Upper East Side, gibt es immer mal wieder quasi Areas, die von jemand anderem ja instand gehalten werden, und Schulen können sich da einmieten, um ihre Pause zu machen. Ja, ich habe auch schon gesehen, eine Schule bei uns in der Ecke hier, da ist das Dach komplett deren Pausenhof. Die haben dann einen Basketballcourt, die können da, also es ist bestimmt eine tolle View von da oben, muss ich sagen. Wenn ich mal überlege, so als 12-Jähriger wäre ich dann nur so oben auf einem New Yorker Dach, das ist schon verrückt.
Ja, ich meine, das die Kinder auch, denke ich mir oft, die wachsen so anders auf. Das
Ja,
ist so
ja.
nochmal eine ganz andere Welt.
Komplett, ja. Und was auch noch wichtig war, als wir uns entschieden haben für eine Area, also eine Nachbarschaft, in der wir wohnen möchten, mir war wichtig, dass ich mich ohne meinen Mann sicher fühle.
Ja.
Vor allem auch im Dunkeln, dass ich mit der Subway hier hochfahren kann, dass ich im Dunkeln hier langlaufen kann, dass ich auch mal alleine joggen gehen kann, wenn es dunkel ist. Und das war für mich auf jeden Fall die Upper East Side. Da fühle ich mich wohl. Ich bin nicht schon wieder abhängig von meinem Mann. Ja.
Das ist auch, was du sagst, das kenne ich sehr gut, diese Abhängigkeit. Ist ja oft so, wenn man so mit der Liebe irgendwie in Amerika bleibt. Wie hast du das für dich so navigiert, so?
Es war nicht einfach, sagen wir mal so. Also gerade ich war eigentlich immer ein sehr, sehr unabhängiger Mensch, ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und es fiel mir anfangs überhaupt nicht leicht, jetzt so abhängig zu sein. Und das ist ja auch nicht nur das Finanzielle, sondern auch so ein bisschen so, weil natürlich habe ich ein Jahr schon vorher hier gelebt, aber da hatte ich halt meine Gastfamilie, da musste ich nicht irgendwie viel irgendwie für eine Lampe kaufen oder sowas. Ich hatte ja schon ein Zimmer, das war ausgestattet. Und hier war es halt dann manchmal so, dass ich für jede Kleinigkeit fragen musste, ja, wo holt man denn sowas? Was ist denn ein Laden, wenn man das und das braucht? Wo kann ich einen Bastelladen finden? In Deutschland wüsste ich ja genau, was ich bei Google Maps eingebe. Und hier muss ich erstmal, also es sind so viele andere Sachen, wo ich noch so abhängig war, was wirklich auch auf mein Gemüt geschlagen hat, sage ich mal. Mein Mann war da sehr, sehr, sehr verständnisvoll, hat auch versucht, das so wenig wie möglich, also mir so viele Freiheiten geben zu können, wie halt irgendwie möglich waren. Ich hatte dann auch relativ schnell, da war man noch gar nicht verheiratet, da hatte ich schon meine eigene Kreditkarte, weil ich dann anfangs immer fragen musste, ja, ich würde gerne Kaffee trinken mit einer Freundin, kann ich deine Karte haben? Es hat sich angefühlt, als würde ich, weiß ich nicht, zu meinem Vater gehen und fragen, darf ich Taschengeld haben? Und das hat er natürlich auch selbst gemerkt und wollte er so nicht haben. Deswegen hat er relativ schnell schon, dass ich meine eigene Karte habe, dass ich nicht jedes Mal fragen muss, hey, ich habe heute das geplant, darf ich bitte? Aber es war nicht einfach. Also, und dann ist natürlich auch, ich wusste nicht, wie lange ich in diesem Zustand sein werde, dass ich eben abhängig bin, bis ich mir meine Arbeitserlaubnis habe. Weil auf der Internetseite hier war es so, dass da irgendwas von 36 Monaten stand. Und ich war wirklich so, um Gottes Willen, wie soll ich das für 3 Jahre aushalten? 3 Jahre lang nicht arbeiten, 3 Jahre lang wirklich abhängig sein von einem Mann. Egal wie sehr ich ihn liebe. Ja.
Das ist, finde ich, auch was viele unterschätzen, die Opfer, die man bringt
Ja.
für das Leben, das man wählt. So.
Ja.
Und es geht ja nicht nur, wenn man ins Ausland geht, sondern wenn man jetzt ein Business aufbauen will oder also egal, was man machen will im Leben, es geht
Komplett.
halt nie ohne diese Opfer. Und ich
Ja.
habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, die waren teilweise größer, als ich gedacht hätte. Ich habe mir gedacht,
Auf
was,
jeden Fall,
noch
ja.
mehr? Ich bin doch schon gefühlt bei 100% und jetzt geht's da noch weiter. Huh,
Ja.
okay.
Also ich merke auch, je länger ich hier bin, je älter ich natürlich auch werde, dass ich vieles nicht bedacht habe, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Weil ich einfach, das war noch nicht meine Lebensrealität. Das heißt, ich habe da einfach noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und jetzt, mein Leben geht weiter und jetzt kommen halt neue Dinge in mein Leben, wo ich denke, oh shit, das habe ich überhaupt nicht bedacht, als ich mich dazu entschieden habe, auszuwandern. Also es kommen immer mehr Sacrifices und immer mehr Sachen, die man aufgibt, sage ich mal. Ja, es ist so, unterschätzt man, glaube ich. Sehr, sehr einfach, ja. Oder sehr schnell. Und es natürlich sieht man auch erstmal nur so das Tolle. Was ja auch gut ist, weil ich glaube, sonst würden viele Menschen das gar nicht machen. Und ich glaube schon, dass es ein guter Schritt sein kann für manche Menschen. Aber es wird unterschätzt.
Finde ich auch. Glaubst du, dass du in Amerika bleiben wirst oder in New York bleiben wirst?
Also erstmal ist New York unsere Base. Das haben wir erstmal uns
Ja.
so überlegt. Und hier möchten wir auch erstmal jetzt ein paar Jährchen leben. Wir vermissen beide San Francisco sehr. Also wir könnten uns auch gut vorstellen, beide irgendwann nochmal in San Francisco zu leben. Wenn wir irgendwann mal Amerika verlassen sollten und nach Europa ziehen würden, könnten wir uns schon durchaus auch vorstellen, vor allem wenn dann irgendwann mal Kinder im Spiel sind. Ich weiß auch noch nicht, wenn ich irgendwann mal Kinder kriegen sollte, ob ich möchte, dass sie in Deutschland geboren werden oder in Amerika geboren werden. Hier Kinder kriegen ist ja auch sehr teuer. Also wirklich, die
Ja.
Geburt an sich ist schon sehr teuer.
Ja.
Die Pläne sind noch offen. Wir werden sehen. Mein Mann lernt auf jeden Fall Deutsch. Ich möchte, dass er natürlich auch, wenn dann Kinder im Spiel sein sollten, dass er versteht, was ich mit den Kindern rede, weil ich definitiv auf Deutsch mit meinen Kindern reden möchte. Und ich nicht möchte, dass er dann ausgeschlossen ist. Aber es ist eine sehr schwierige Sprache. Es fällt ihm nicht so leicht. Er ist noch nicht so sprachenaffin. Wir werden sehen.
Ja.
Wir werden sehen. Aktuell mit der Green Card ist es ja eh so, dass ich nicht länger als 5 Monate und 29 Tage woanders sein darf. Also ich muss 6 Monate und einen Tag in Amerika sein, weil sonst theoretisch mir die Green Card entzogen werden könnte. Weil sie ja sagen, ja, du findest, du, dein Lebensmittelpunkt ist ja eh gar nicht in Amerika. Warum brauchst du die Green Card überhaupt? Also verstehe ich schon irgendwo. Das
Ja.
heißt, aktuell ist unser Leben eh erstmal hier.
Also ich kann dir auch sagen, der Mike hat auch immer wieder Deutsch gelernt und es hat irgendwie nicht so gefruchtet und es war irgendwie immer so ein bisschen, naja, Streitthema ist zu groß, aber ne, so. Und seitdem wird weil die Tochter haben, ist, du dem sein Deutsch ist so gut geworden.
Ah
Das
ja, Wahnsinn.
ergibt sich dann wirklich von selbst,
Ja,
weil
weil
ich
schon
rede
am
den
Alter
ganzen
zurück,
Tag
ne?
Deutsch.
Ja.
Das heißt, automatisch lernt er ständig und jetzt ist es lustigerweise so, dass er ganz viele deutsche Begriffe einfließen lässt in seinem, also er sagt, ja, gestern hat er ihr das erklärt, wie das mit der Dusche funktioniert, dass das Wasser und dann geht das da raus und dann sagt er halt, yeah, the shower and then the Wasser goes down the drain and it goes nach draußen. Weißt du? Und ich denke mir immer so, oh ja, da kommen mir
Sehr
ganz schön
gut.
viele deutsche Wörter raus, du.
Ja. Ach, wie witzig.
Also ich glaube, dass Kinder das nochmal spielerischer in einem rausholen, wahrscheinlich
Ja,
so.
ja.
Ja.
Ja, und wahrscheinlich die ganze Repetition, also die ganze
Ja.
Wiederholung, die man natürlich auch immer wieder hört, das hilft natürlich. Und es sind ja auch oftmals anfänglich sehr einfache Begriffe.
Total. Das ist gute.
Und eben, und mich würde zum Beispiel auch gar nicht stören, wenn er sagt, die Wasser statt das
Ja,
Wasser. Ich verstehe ja
ja.
trotzdem, was er will. Also.
Richtig, richtig.
Ja.
Also, das kann ich wirklich sagen. Das ist, die lernen das dann oft mit dem Kind nochmal so mit.
Ja,
Ja,
das glaube ich
voll.
schon auch. Also er hat eine
Ja.
Zeit lang Duolingo gemacht, über ein Jahr lang. Und dann war dann auch so, es ist die Schublade, aber wenn was da drin ist, es ist in der Schublade. Und das hat er überhaupt nicht
Ja.
verstanden. Also,
Es ist aber auch
das ist gemein, das ist
absurd.
wirklich gemein.
Ja, das ist echt irgendwie.
Ja.
Ja, also ich finde eben, ich finde es auch interessant, dass man einfach mal über New York erzählt, dass es nicht immer nur toll ist und einfach
Ja.
ist. Das habe ich auch schon oft selbst erzählt. Und dass vieles anders ist. Und aber am Ende lohnt sich's halt doch
Voll.
irgendwie immer. So.
Also ich muss da sagen, ich wohne jetzt seit über 2 Jahren hier und trotzdem catcht es mich manchmal noch so. Ich denke, wow, ich lebe in New York City. Das ist so crazy. Ich laufe an Dingen vorbei, wofür Menschen jahrelang für sparen, um das einmal
Ja.
sehen zu können. Und ich laufe
Ja.
da einfach im Alltag dran vorbei. Also es trifft mich schon oft noch und dann natürlich auch eine große Dankbarkeit, dass ich sowas erleben
Ja.
darf.
Ja.
Und New York nimmt viel, aber es gibt auch richtig viel.
Absolut.
Also
Voll.
ja.
Voll. Also das, ich finde auch, ich finde man, weiß nicht, wie es dir da geht, diese Magie, die ist immer wieder da. Also auf einmal steht da wieder der Rockefeller-Baum und du denkst dir so, oh,
Ja.
also
Ja.
dieses Magische oder so, das kommt schon immer wieder in einem hoch. Also
Voll.
es verliert sich nicht so.
Ja.
Ja.
Ich bin auch mal gespannt, also ob das irgendwann aufhört, dass ich denke, wow, ich lebe in New York. Also man sagt ja so, um sich selbst als New Yorker betiteln zu dürfen, sollte man 10 Jahre hier leben.
Ja.
We will see. Wir können
We
dann
will
in 10 Jahren
see.
nochmal eine Folge machen und dann fragst
Richtig,
du mich nochmal.
genau. Also ich bin jetzt 9 Jahre da Und mich hat es nie verlassen. Also ich habe immer wieder Momente, wo ich mir denke, also oder allein nur, wenn ich auf die Skyline schaue, denke ich mir so, Wahnsinn. Es ist einfach so absurd, dass man von so komischen großen Gebäuden inspiriert wird, aber es ist so.
Total. Ja,
Da steckt
ja.
was drin.
Ich habe damals, mit 16 habe ich mal so eine Bucketlist geschrieben und da habe ich natürlich auch drauf geschrieben, dass ich gerne mal im Central Park in New York Schlittschuh laufen möchte. Und damals dachte ich, boah, ob ich das überhaupt irgendwann mehr schaffen werde. Ich hatte noch nie Europa verlassen. Das war für mich so weit weg und auch unfassbar teuer, vor allem Central Park Schlittschuh laufen. Das ist meistens zur Winterzeit, die ist teuer. Und es war so, es war unfassbar weit weg. Und dass ich jetzt halt hier lebe, es ist so. So krass, also so mindblowing irgendwie, dass das halt so, man darf groß träumen. Ich glaube, das ist auch was, was New York einen lehrt.
Voll.
Also, ja.
Wenn man glaubt, das ist richtig groß, kann man es noch dreimal größer machen. Dann wäre man so vielleicht auf New Yorker Level.
Richtig, ja.
Das ist ein voll schöner Abschluss jetzt, finde ich. Also, das ist jetzt doch so, das kann New York wirklich einem total mitgeben. Und
Voll.
ja. Vielen Dank, dass du da warst, Anni. Ich fand es
Ja,
total
danke für die
spannend und
Einladung.
interessant, ja. Ich verlinke euch den Account von der Anni auch in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir jetzt mal derweil einen schönen Nachmittag. Und jetzt darfst du deine Klimaanlage wieder anschalten.
Ja, das war auch so ein Ding, woran man sich gewöhnen muss, auf
Ja,
einmal eine Klimaanlage.
voll. Also, weil, um es kurz zu erklären, am Anfang habe ich gesagt, du, das ist schon sehr laut, ist das deine Klima? Und sie so, ja. Also, Klimaanlage wieder an und
Richtig.
einen schönen Nachmittag.
Danke dir auch, Susi. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke für deine Zeit. Ciao, ciao aus New
Tschüss.
York.